Domradio weltweit.
Podcast.
Heute reisen wir in Domradio weltweit in den Mittleren Osten, genauer nach Jordanien. Dieses Land hat viele Besonderheiten als Zufluchtsort für Millionen Flüchtlinge, als Ort mehrerer Welterbestätte und als Aktionsfeld für Caritas International. Mehr dazu in den kommenden 2 Stunden. Am Mikrofon ist Martin Mölder. Domradio weltweit. Es ist ein Land, über das wenig gesprochen wird im Vergleich zu seinen Nachbarländern wie Israel, Syrien, Irak und Saudi-Arabien. Und genau deshalb reden wir heute über Jordanien. Wir heißt, ich bin nicht alleine. Zum Glück herzlich willkommen, Markus Hamann, Pressesprecher des Diözesan Caritas-Verbands für das Erzbistum Köln. Hallo.
Hallo.
Sie waren vom 2. bis 8. April in Jordanien im Rahmen einer Pressereise von Caritas International. Was fällt Ihnen jetzt gut einen Monat später als erstes ein, wenn Sie an diese Reise denken?
Es ist schon erstaunlich, wie wenig man dieses Land, was ein wunderschönes ist, so auf dem Schirm hat. Aber das liegt natürlich an den Nachbarländern, die für die Schlagzeilen sorgen. Also im Westen Israel, im Norden Syrien, im Nordosten der Irak, im Süden Ägypten. Alles Länder, die in den Medien vorkommen, und da bleibt wenig für das doch relativ stabile Land Jordanien übrig.
Sie haben gesagt, wunderschönes Land. War das auch direkt Ihr erster Eindruck, kurz nach der Landung?
Amman ist Amman, die Hauptstadt, in der wir auch gewesen sind während unserer Reise, ist eine 2 bis 3 Millionen Stadt. Für mich war es die erste Reise in den Nahen Osten, und beeindruckend war schon diese Vielfalt der Stadt einfach zu sehen. Also eine unglaublich bunte, auf den ersten Blick sehr tolerant wirkende Stadt. Man sah voll verschleierte Frauen hinterm Steuer, genauso wie sehr westlich gekleidete. Wir haben uns sehr frei bewegt. Man konnte mit dem Taxi fahren. Man hatte den Eindruck, dass dieses Land nicht sehr gefährlich ist, trotz aller Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes.
Hatten Sie, sind Journalist, vorher viel recherchiert, viel gelesen über das Land?
Ja, ich hatte mich schon erkundigt und bin natürlich immer wieder auf die Flüchtlingssituation da gestoßen. Und auch das war eine sehr erstaunliche Situation eigentlich. Wir merkten sehr schnell, wie sehr sich die Bevölkerung Jordaniens mit der Situation arrangiert hat vor Ort. Jordanien ist seit Jahren, im Grunde seit Jahrzehnten im Krisenmodus. Die Palästinenser waren die Ersten, die nach der Staatsgründung Israels kamen, später die Flüchtlinge aus dem Irak und jetzt seit 6, 7 Jahren Flüchtlinge aus Syrien. Und angesichts der nur 6 Millionen Einwohner und 1,5 Millionen Flüchtlinge würde man erwarten, man sieht sie überall auf den Straßen. Und das ist nicht der Fall. Die meisten wohnen eben in den Städten in ganz normalen Wohnungen.
Darüber reden wir gleich noch ganz intensiv. Für viele wird Jordanien, genauso wie Sie gesagt haben, weitgehend unbekannt sein. Damit sich das ändert, gibt es genau diese Sendung und natürlich auch deshalb, um zu sagen, was Caritas International da macht. Aber hören wir mal in Kurzform die wichtigsten Dinge, die man über Jordanien eigentlich wissen sollte, wenn man dorthin reist. Ina Rotscheid, kurz und knapp.
Jordanien ist ein Land im Mittleren Osten. Angrenzende Länder sind Israel und die Palästinensergebiete im Westen, Syrien im Norden, der Irak im Nordosten und Saudi-Arabien im Südosten. Amman ist die Hauptstadt Jordaniens, das rund 6,5 Millionen Einwohner hat. Staatsreligion ist der Islam, die Amtssprache ist Arabisch, aber zum Teil sprechen die Jordanier auch Englisch oder Französisch. Man bezahlt dort mit dem jordanischen Dinar. Von Berlin nach Amman sind es rund 3.900 Kilometer. Mit dem Flugzeug braucht man 4 Stunden. In den Sommermonaten Mai bis Oktober ist Jordanien heiß und trocken. Im Winter kann es hingegen in den höheren Lagen auch mal Frost und Schneefälle geben. Gute Reisezeiten sind im Frühling zwischen Mitte März und Ende Mai und im Herbst zwischen Mitte September und Ende November, wenn es nicht allzu heiß ist. Sehenswürdigkeiten sind vor allem die verlassene Felsenstadt Petra und das Wadi Rum. Petra war in der Antike die Hauptstadt des Reiches der Nabatäer. Am 6. Dezember 1985 wurde Petra in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Das Wadi Rum ist das größte Flussbett in Jordanien und steht ebenfalls in der Welterbeliste der UNESCO.
Soweit in Kürze. Über Jordanien, über Petra oder manche sagen auch Petra, sprechen das kurz aus, diese unglaubliche Felsenstadt, reden wir später noch. Wie waren die klimatischen Bedingungen, als Sie hinkamen? Wir haben eben gehört, heiß, das kann ja schon so eine Reise auch erheblich beeinflussen.
Es war kalt. Es war kalt. Als wir kamen, war es kalt. Wir haben tatsächlich sehr gefroren. Ich hatte natürlich viel zu wenige Sachen eingepackt, weil ich eben auch der Meinung war, ich reise da in eine Art Wüstenstaat. Es war tatsächlich, wir waren Anfang April da, an den ersten zwei Tagen und vor allen Dingen in den Nächten kalt. Also die Temperaturen gingen auf 5 bis 6 Grad runter und erst in der zweiten Hälfte der Woche wurde es dann sehr angenehm warm, muss man sagen. Also nicht zu heiß, aber es waren so um die 20 bis 25 Grad.
Ja, nee, aber das kann man gut aushalten, das geht ja. Vielen Dank fürs Erste. Wir werden gleich etwas mehr hören über die Reise von Markus Hamann zusammen mit der Reisegruppe, organisiert von Caritas International durch Jordanien.
Domradio weltweit.
Domradio weltweit. Zu Gast weiterhin bei uns Markus Hamann, Pressesprecher des Diözesan Caritas-Verbands für das Erzbistum Köln. Herr Hamann, Sie haben Jordanien bereist, eine Woche lang, haben wir eben gesagt, und natürlich auch in verschiedenen Medien berichtet, dann währenddessen auch schon, dafür gibt es ja so Blog, so wunderbare Formate, aber auch danach. Sie haben einmal geschrieben, Jordanien, das gelobte Land für Flüchtlinge. Wie meinen Sie das?
Das war eine Anspielung auf eine Situation, die wir vor Ort erlebt haben. Wir sind von Amman aus Richtung israelische Grenze gefahren zu einem Berg, Mount Nebo. Dieser Berg kommt im Alten Testament vor und soll der Berg gewesen sein, von dem aus Mose nach seinem Auszug aus Ägypten ins gelobte Land, also ins heutige Israel oder ins heutige Westjordanland geguckt hat. So, er hat sich damals sozusagen auf den Rückweg ins gelobte Land gefreut und heute ist die Situation in gewisser Weise umgekehrt. Also Jordanien als einziges relativ stabiles Land im Nahen Osten, als Pufferland, als Land, das noch funktioniert, ist für Flüchtlinge aus der Umgebung, aus den Kriegs- und Krisenländern der Umgebung, so das erste Ziel. Für die Syrer, für die Iraker seit 20 Jahren, anfangs aber vor allen Dingen auch für die Palästinenser, die heute übrigens mehr als die Hälfte der Bevölkerung Jordaniens ausmachen. Jordanien ist Transitland für viele Flüchtlinge, die dann weiter nach Europa wollen, nach Australien oder auch nach Amerika. Wir haben aber auch festgestellt, dass sich viele Flüchtlinge gut damit arrangieren könnten, in Jordanien zu bleiben. Man trifft da auf dieselbe Kultur, man spricht dieselbe Sprache, sogar denselben Dialekt. Letztlich entscheidet die Perspektive in Jordanien darüber, ob jemand im Land bleibt oder ob er sich auf den Weg macht nach Europa zum Beispiel.
Wir haben eben ja schon mal gesagt, 1,5 Millionen Flüchtlinge und das Land hat selber nur knapp 6,5 Millionen, glaube ich, wenn man genau ist, Einwohner. Das ist ja ein Wahnsinnsverhältnis, wenn man das vergleicht. Zum Beispiel mit Deutschland. Ja, wie wäre das mit 80 Millionen Einwohnern hier und 20 Millionen Flüchtlingen? Wie funktioniert das denn?
Also zum einen funktioniert das, weil Jordanien es eigentlich nicht anders kennt. Die jordanische Bevölkerung ist eigentlich immer schon mit Flüchtlingen, mit Einwanderern, mit Gästen. Man spricht da eher auch von Gästen als von Flüchtlingen konfrontiert gewesen. Also man hat sich schlicht arrangiert mit der Situation, man ächzt unter der Situation, denn infolge der vielen Einwanderer steigen Mieten. Jordanien ist eines der wasserärmsten Länder der Welt. Das ist alles nicht sehr angenehm für die einheimische Bevölkerung, aber man merkt auch, dass man mit der Situation einfach umgehen muss. Es gibt sowohl für die Jordanier als für die Flüchtlinge keine andere Wahl. Man kann die Syrer schlecht zurückschicken nach Syrien. Und ich glaube, dass in dieser Tradition der letzten Jahrzehnte sich die Jordanier jetzt auch dieser aktuellen Flüchtlingskrisen wieder annehmen.
Aber die kommen nicht nur aus Syrien, die Flüchtlinge. Sie haben ja auch aus ganz anderen Ländern Flüchtlinge dort beobachtet und getroffen auch.
Nein, die kommen aus Nordafrika, die kommen aktuell aus Libyen. Es sind sehr viele Ägypter im Land, anfangs vor allen Dingen als Gastarbeiter, später dann während des arabischen Frühlings auch als Flüchtlinge. Im Augenblick sind auch wohl viele Jemeniten da, Menschen aus dem Irak, im Grunde seit Beginn des ersten Golfkriegs schon. Das sind dann häufig auch Christen, die in Jordanien sind. Also die Mischung der Menschen ist da sehr, sehr bunt.
Wie leben die Flüchtlinge da? Also wir haben immer diese Bilder von riesigen Flüchtlingscamps und denken, das wäre ausschließlich die Bleibe der Flüchtlinge. Wie ist die Realität?
Es gibt tatsächlich riesige Flüchtlingscamps in Jordanien. Da waren wir aber nicht, weil die Caritas in diesen Flüchtlingscamps nicht aktiv ist, also die Caritas Jordanien. Und in diesen Camps leben tatsächlich auch nur noch 10-15% der Flüchtlinge überhaupt. Die meisten reisen, viele sogar nach nur wenigen Tagen im Camp, weiter in die Städte, nach Amman, nach Madaba leben da in Pfarrhäusern, in eigenen Wohnungen, manchmal auch in Zelten. Aber die Flüchtlinge sind weitgehend in den Städten und Dörfern, also wohnlich integriert.
Sie haben Hausbesuche gemacht, auch bei syrischen Flüchtlingen in Al-Salt, nennt man das?
Al-Salt, ja.
Al-Salt. Und unter anderem Merna kennengelernt. Stellen Sie uns mal Merna vor. Wer ist das?
Merna war eine 21-jährige Syrerin, die vor 4 Jahren mit ihrem Mann und ja damals einem Kind aus Damaskus nach Jordanien geflohen ist. Die Kleinfamilie hat auch erst in einem Camp gelebt und ist dann eben nach einiger Zeit in diese Stadt Al-Salt gezogen, hatte eine Wohnung gefunden überlegt im Grunde jetzt, ob sie in Jordanien bleiben kann oder ob es eine Perspektive in Europa oder in anderen Ländern gibt. Für Merna und ihre Familie galt, wie für sehr viele andere Flüchtlinge, gerade aus Syrien, dass sie keine wirkliche Perspektive mehr in Syrien selbst gesehen haben. Das Problem war eher, dass Eltern und Verwandte noch in Syrien leben. Im Fall von Merna war es so, dass der Vater und ihr Zwillingsbruder im Gefängnis sitzen, auch seit vielen Jahren. Die Familie hatte zuletzt keinen Kontakt mehr zu den beiden im Gefängnis. Man hofft, dass beide irgendwann entlassen werden und auch nach Jordanien kommen. Aber es war schon zu sehen, dass sie versuchen, in Jordanien Fuß zu fassen, da auch zu bleiben. Solange kein Geld da ist, ist auch die Reise nach Europa beschwerlich. Aber eine Perspektive in Syrien selbst gibt es und gab es eben für viele auch nicht.
Wie haben Sie die Kinder erlebt?
Als ausgesprochen fröhlich. Also ein Kind war 4 oder 4,5 Jahre alt, das andere Kind war, ich glaube, 10 Monate alt. Während wir das Interview mit Merna führten, umkreisten die Kinder uns, waren neugierig, freuten sich. Ich glaube, dass es der Familie nicht schlecht ging dort. Der Vater, den wir nicht getroffen haben, der darf zwar offiziell nicht arbeiten, hält sich aber wie sehr viele Flüchtlinge mit als Tagelöhner oder mit Jobs über Wasser. Die Familie wird von der Caritas unterstützt. Man hat nicht den Eindruck, dass sie jetzt unter der Situation in Jordanien sehr leiden würden, weil Merna uns auch erzählte, wie eng der Kontakt zu den Jordaniern in der Nachbarschaft ist.
Als ich den Reiseplan gesehen und habe diese vielen persönlichen Begegnungen gesehen, dann hat mich das wirklich sehr gefreut, weil oftmals das nur mit Institutionen und mit Würdenträgern in Anführungsstrichen so eine Journalistenreise abläuft, kenne ich selber aus anderen Ländern, und man gar nicht den Kontakt wirklich zu denen kriegt, die erzählen können von der Realität.
Der war schon sehr intensiv, der Kontakt, ja. Eben weil wir in vielen Caritas-Zentren waren, wo Bedürftige oder eben Flüchtlinge hinkamen, um sich Hilfe zu holen.
Über weitere Begegnungen reden wir gleich in der nächsten halben Stunde hier bei Domradio weltweit. Domradio weltweit, heute mit Caritas International und ihrem Engagement in Jordanien. Markus Hamann ist bei mir im Studio, Pressesprecher des Diözesan Caritas-Verbands für das Erzbistum Köln und auf einer einwöchigen Journalistenreise durch Jordanien, organisiert von Caritas International, mit dabei. Herr Hamann, Sie sind in Amman, der Hauptstadt, gelandet und am nächsten Tag hatten Sie dort direkt mehrere Termine. Wie hat Amman auf Sie gewirkt?
Was für deutsche Augen schon ungewöhnlich ist, das ist die Omnipräsenz des Königs. Also wir fuhren vom Flughafen in die Hauptstadt und entlang des Highways sah man an nahezu jedem Laternenmasten ein Porträt des Königs. Und das ging eigentlich so weiter. In jeder öffentlichen Einrichtung, in jedem öffentlichen Gebäude hängt der König, Abdullah. In den katholischen oder in den christlichen Einrichtungen neben dem Papst. Meistens hängt Abdullah aber einige Millimeter höher. So, das war schon der erste Eindruck in diesem Land. Aber eben auch darauf zurückzuführen, dass der König in dieser konstitutionellen Monarchie Jordanien eben eine quasi uneingeschränkte Macht hat.
Aber so eine wuselige Stadt oder bei 2 Millionen Einwohner, glaube ich?
Ja. Also sicherlich nicht so wie Kairo, ein Riesenmoloch. Amman hat 2 bis 3, wahrscheinlich sogar mehr, also 2 bis 3 Millionen, wahrscheinlich sogar mehr Einwohner. Ist eine wahrscheinlich klassische Stadt des Nahen Ostens, laut, bunt, wuselig. Man hört regelmäßig den Muezzin rufen. Es gibt große Basare. Man schlendert durch die Stadt und ist umgeben von einer sehr bunten Mischung an Menschen. Das haben wir schon als sehr angenehm empfunden.
Dann werden wir doch diese Eindrücke jetzt mal kontrollieren. Alexander Tauscher war nämlich auch für uns in Amman und hat sich mal umgeguckt.
Amman, die Stadt auf den Hügeln. Mich hat sie an manchen Stellen an Jerusalem erinnert. Amman, das ist eine Mischung aus Tradition und Moderne. Eine quirlige, aber nicht hektische Metropole. Dabei leben hier rund 2 Millionen Menschen und die Stadt wächst Jahr für Jahr. Durch die vielen Flüchtlinge nach der Staatsgründung Israels waren es vor allem Palästinenser aus dem Westjordanland, jetzt insbesondere Flüchtlinge aus Syrien. Unser Guide Rayet begleitet mich durch Amman, vor der Lärmkulisse aus Straßenverkehr, geschäftigen Händlern und dem Gesang des Muezzin.
Herzlich willkommen in Amman, Downtown. Wir stehen jetzt vor der ältesten Moschee Ammans, König Husseins Moschee, 720 nach Christus. Durch den Erdbeben war zerstört. Bei der Gründung Jordanien, König Abdallah I. hat es renoviert und König Hussein I. hat es vergrößert. Am Anfang der Gründung Jordaniens, man trifft sich hier und traf auch die wichtigste politische Entscheidung bei der Entwicklung Jordaniens in diese Moschee.
Ich laufe über den wuseligen Obstmarkt mit duftenden Kräutern, Obst und manchem Ungewohnten für mein Auge.
Wir sind jetzt hier in einer der ältesten Obst- und Gemüsemarkt am Manns. Es ist alles von jordanischen Plantagen. Man findet alles, was man hier braucht, sogar auch die orientalische originale Metzgerei. Mit orientalischer Metzger heißt es, man kann alle Innereien, die als Delikatesse auch gelten, kann man hier auch kaufen, was wir gleich auch sehen würden. Es ist nicht für schwache Herzen.
Gleich am Flughafen von Amman fiel mir das auf, was mir im Laufe der Reise an vielen Stellen in Jordanien begegnete. Fotos der Königsfamilie. Aber nicht als Personenkult. Die Königsfamilie wird hier wirklich vom Volk geliebt, weil der König sich als Teil des Volkes gibt. Das war beim verstorbenen König Hussein genauso wie bei seinem Sohn Abdullah.
Wir stehen hier vor Hashim Restaurant, einer der ältesten Restaurants Jordans, der einfachste von allen. Bietet den typischen Falafel an und den Hummus. Hummus ist die Kichererbsenpüree und Ful von den braunen Bohnenpüree. Diese Hashim ist ein Muss für fast jede Jordanier. Das ist auch sogar unser König und seine Familie oft hier ihre Mittagspause gemacht haben oder manchmal gefrühstückt haben. Der König ist hier tatsächlich allein ohne Bodyguards mit seinen Jungs und seinen hübschen Rania. Sie sind alleine hier ohne Bodyguard. Brauchen sie nicht.
Ein König zum Anfassen, so wird er immer wieder beschrieben. So wird er gelobt und oft auch besungen. Wie hier von Schülern, die in dem Dorf Ramta direkt an der Grenze zu Syrien leben, die mit ihrem Lehrer einen Ausflug nach Amman unternahmen.
They are singing to the king and to Jordan.
Ja, sie singen das Lied für den König, für unser Land, für unser Dorf Ramta. Das Lied, das ist populär, alle Menschen singen es, auch bei Hochzeiten zum Beispiel.
It's popular, all the people sing it in weddings.
Als die Sonne langsam untergeht, fährt der Guide mit mir auf einen der Hügel von Amman und hält vor einem hohen Tor. Wir laufen in einen grünen Hof und werden hier empfangen von Mamdou el-Bishrat. Es ist der erste und einzige Herzog Jordaniens, the Duke of Jordan. Ein enger Freund von ihm, der verstorbene König Hussein, verlieh ihm einst diese besondere Auszeichnung für sein Engagement für das Gemeinwohl in seinem Land. Der Duke, er ist ein Mann so um die 80, ein liebenswerter, ruhiger Mensch. Er ist einer der reichsten Männer des Landes, der mit seinem Geld viele Projekte angetrieben hat, unter anderem das Duke Paradise. Es liegt in Mocheba, dem nördlichsten Dorf Jordaniens, am Fuß der Golanhöhen, übrigens dem Ort der berühmten Schlacht von Yarmouk. Hier hat der Duke Arbeit für ein ganzes Dorf geschaffen.
My work is basically in agriculture. I'm still farming my land.
Ich engagiere mich vor allem in der Landwirtschaft, denn ich glaube an die Selbstversorgung der Menschen. Wir haben ja leider die Tendenz hier, aber auch überall, dass die Menschen am liebsten Fertiggerichte kaufen. Nun, ich halte an den selbsterzeugten Lebensmitteln fest und daher halte ich überall auf meinen Grundstücken auch Landwirtschaft. In meinem Dorf beschäftige ich alle Einwohner auf der Farm. Ich bin auch sehr an dem kulturellen Erbe interessiert, denn mit der Stadtentwicklung werden viele historische Gebäude abgerissen. Überall auf der Welt ist das so. Bei Ihnen in Europa nicht ganz so, aber hier vor allem in der arabischen Welt, in Jordanien, in Ägypten, in Syrien. Nun, ich tue mein Bestes, um ein paar der historischen Gebäude, wie zum Beispiel das älteste Stadthaus von Amman, zu erhalten. Mir gehört auch das älteste Haus im ganzen Land. Der Duke of Jordan, er ist ein Mann, der leise spricht, der zunächst nicht verraten wollte, welcher Religion er angehört, der aber sagte, schaut auf meine Taten und sich damit am Vorbild Jesus orientiert.
König Abdullah, Hummus, Falafeln und eine ganze Menge Musik. Alles in einer Stadt. Aber du hast wahrscheinlich auch Falafeln und Hummus hast du nicht liegen lassen da.
Nein, das gab es jeden Abend.
Jeden Abend?
Das gehörte immer zum Standardprogramm, aber es war auch einfach lecker, wenn man das am Originalort sozusagen zu sich nimmt.
Was so ein bisschen durch die Reportage durchkam, war wirklich dieses Gefühl, was die Menschen da haben und auch diese Verehrung für diesen König. Weil wir ja denken immer, so Demokratie ist das einzige Richtige, mag so sein, aber das ist wirklich nicht so eine Hörigkeit, sondern die lieben ihren König wirklich.
Ja, so ähnlich haben wir es auch mitbekommen. Der König hat es offensichtlich verstanden, sein Land auch in den richtigen Situationen, gerade in der Hochphase des arabischen Frühlings, als also in Syrien und Ägypten zum Beispiel die Proteste begannen, sein Land leicht zu öffnen, auf die Opposition zuzugehen. Was die Königsfamilie noch auszeichnet, ist, dass der haschemitische König Abdullah mit einer Palästinenserin, dieser schönen Rania, wie es gerade im Beitrag rüberkam, verheiratet ist. Das hat diese beiden Hauptbevölkerungsgruppen, die Urjordanier, die Beduinen und die Palästinenser, wohl durchaus auch miteinander versöhnt.
Es ging auf eurer Reise vor allen Dingen natürlich auch um die Projekte, die Caritas International in Jordanien betreibt. Darüber reden wir gleich hier in Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
Caritas International leistet seit mehr als 60 Jahren weltweit Not- und Katastrophenhilfe, eben auch in Jordanien. Omar Abawi, Nothilfekoordinator der Caritas Jordanien, den hat Markus Hamann auch getroffen und Ina Rotscheid berichtet über ihn und seine Arbeit dort.
Omar Abawi sitzt in seinem Büro in der jordanischen Hauptstadt Amman. Durch das Fenster dringt der Ruf des Muezzin. Hinter ihm stapeln sich Kalender. Darauf steht in großen Buchstaben Salam, Peace, Frieden. Tatsächlich ist Jordanien einer der wenigen friedlichen Orte in der Region. Im Gegensatz zu vielen seiner Nachbarn herrscht hier kein Krieg. Darum ist das Land aber auch Fluchtort für viele Menschen aus Syrien und dem Irak. Eine große Herausforderung für das Königreich, sagt Omar Abawi. Er ist der Nothilfekoordinator der Caritas Jordanien.
Laut Regierung leben hier 1,2 Millionen Flüchtlinge. Sie kommen aus Libyen, dem Jemen, Ägypten und dem Irak und suchen hier Schutz vor dem IS. Und viele kommen natürlich aus Syrien. Das UNHCR registriert hier allein 650.000 syrische Flüchtlinge.
Und die Voraussetzungen für die Aufnahme so vieler Menschen sind nicht besonders gut. 14% der jordanischen Bevölkerung leben selbst unterhalb der Armutsgrenze. Das Land hat weder eine nennenswerte Industrie, noch ist es reich an Bodenschätzen. Und der Tourismus, der lange Zeit Devisen ins Land spülte, läuft seit den Kriegen in Syrien und Irak auch nicht mehr.
The situation is very difficult
because of the lack of assistance. Die Situation ist sehr schwierig. Es fehlt an allem. An Hilfe, an Geld, Unterkünften. Es ist wirklich nicht einfach, den Flüchtlingen hier ein würdiges Leben zu ermöglichen.
Hinzu kommt, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen musste die Nahrungsversorgung Hunderttausender syrischer Flüchtlinge drastisch zurückfahren. Die UN-Organisation hatte nicht genug Spenden erhalten. Mit dramatischen Folgen, wie der Nothilfekoordinator Omar Abawi erklärt.
Das Welternährungsprogramm ist nach den ganzen Kürzungen dazu übergegangen, Wertgutscheine zu verteilen. So bekommt eine fünfköpfige Familie inzwischen 50 jordanische Dinar im Monat, mit denen sie einkaufen kann. Das sind umgerechnet rund 60 Euro. Das ist wirklich fast nichts.
Bedingungen, die viele Flüchtlinge dazu bringen, sich irgendwann doch noch auf den beschwerlichen Weg nach Europa zu machen. Die Caritas will das unbedingt verhindern, sagt Wael Suleiman, der Direktor der Caritas Jordanien.
Wir wollen diese Menschen nicht verlieren. Wir wollen, dass sie bleiben. Wir brauchen die gut ausgebildeten und jungen Menschen doch hier im Nahen Osten, damit wir gemeinsam die Gesellschaften und den Frieden wieder aufbauen können.
Caritas International unterstützt seit Jahren die Hilfe für die Flüchtlinge in der Region. Die Caritas bemüht sich dort, die Menschen würdig unterzubringen, bei Familien, die ein Zimmer zur Verfügung stellen, in umgebauten Garagen oder hergerichteten Gemeindezentren. Eine Herkulesaufgabe, sagt Wael Suleiman.
Actually, the main challenge is to continue our mission.
Die größte Herausforderung ist es im Moment, weiterzumachen, den Menschen zu helfen. Aber es geht nicht nur um Geld, Essen und Unterbringung. Es geht um Zuwendung. Darum, diese Menschen, die so schreckliche Dinge erlebt haben, willkommen zu heißen, ihnen zuzuhören. Das ist es, was sie am nötigsten brauchen. Und das macht den Geist der Caritas aus.
Markus Hamann ist noch bei mir, Pressesprecher des Diözesanen Caritasverbands für das Erzbistum Köln. Welchen Eindruck hatten Sie von der Arbeit von Caritas International vor Ort in Jordanien?
Also der Eindruck war, dass die Caritas Jordanien, eine gar nicht so große Organisation, etwa 300 bis 500 hauptamtliche Mitarbeiter und 2000 Freiwillige, unglaublich gut vernetzt ist und auch sehr gut akzeptiert ist in der Bevölkerung. Die Caritas kümmert sich als christliche Organisation zu 80-90% um Muslime, die zum Beispiel aus dem Irak oder aus Syrien kommen. Die Caritas ist so aufgebaut, dass es in all den größeren Kommunen oder Städten Zentren gibt. Viele Zentren haben Schwerpunkte. In einem Fall hat sich die Caritas vor allen Dingen um irakische Flüchtlinge gekümmert. In einem anderen Fall gab es Mutter- und Kind-Programme zum Beispiel, wo sehr gezielt bedürftige Gruppen angesprochen wurden und je nach Lage der Dinge unterstützt wurde.
Und man denkt bei Caritas hier natürlich eigentlich immer an ein christliches Klientel. Das ist da natürlich nicht so. Also nicht nur.
Nein, es gab natürlich viele, oder wir haben auch einige von denen getroffen, christliche Iraker, die von dem IS zum Beispiel aus Mosul geflohen sind. Aber in der Hauptsache betreut die Caritas muslimische Flüchtlinge.
Wie funktioniert das? Also auch von der Vermittlung her?
Der Eindruck war, dass das überhaupt kein Problem ist. Die Flüchtlinge sind sehr dankbar für die Hilfe, eben auch von der Caritas, auch von vielen anderen Organisationen, aber die Caritas ist schon eine der größten Nichtregierungsorganisationen, die sich in Jordanien um Flüchtlinge kümmert. Berührungsängste gibt es da nicht, gab es da nie. Es arbeiten für die Caritas auch viele Menschen muslimischen Glaubens.
Wir sprechen gleich weiter und werden dann auch mit Linda ten Bohlen von Caritas International sprechen. Sie hat diese Reise, auf der Markus Hamann mit dabei war, durch Jordanien organisiert. Caritas International arbeitet eng mit den weltweit mehr als 160 nationalen Caritas-Organisationen zusammen. Von seinem Hauptsitz in Freiburg aus unterstützt das katholische Hilfswerk jährlich etwa 650 Hilfsprojekte in aller Welt. Linda ten Bohlen ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit von Caritas International. Hallo und einen schönen Gruß nach Freiburg, Frau ten Bohlen. Sie haben die Reise nach Jordanien vorbereitet und vor Ort auch geleitet. Markus Hamann, der uns auch jetzt hört, hat uns schon ein bisschen erzählt, aus Teilnehmersicht sozusagen. Wie sieht denn Ihr Fazit der Reise als Reiseleiterin gut einen Monat danach aus?
Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar für diese Reise und war sehr begeistert, auch vom Zusammenspiel zwischen meinen Kollegen hier aus Deutschland, aus den Diözesan-Caritas-Verbänden und meinen Kolleginnen und Kollegen der Caritas Jordanien, mit der wir auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten und die wir halt für die meisten Projekte, die sie da durchführen, unterstützen. Für uns war einfach ganz wichtig zu zeigen, unseren Kollegen hier aus Deutschland, aus den Diözesan-Caritas-Verbänden, die natürlich mit dieser Flüchtlingssituation, die sich durch den Syrienkrieg ergibt, hier in Deutschland so viel zu tun haben und hier sehr engagiert in der Flüchtlingsarbeit, in der Integration sind, zu zeigen, was die Caritas-Organisationen, wir sind ja ein weltweites Netzwerk von mehr als 160 Organisationen, wie unsere Kolleginnen und Kollegen jetzt vor allen Dingen im Nahen Osten mit dieser Situation umgehen, die ja viel, viel näher dran sind und noch viel stärker gefordert sind. Also sie sind seit 6 Jahren im Krisenmodus und müssen da Nothilfe leisten für die vielen, vielen Flüchtlinge, die aus ihrem Nachbarland Syrien jetzt nach Jordanien, Libanon, Türkei, aber selbst auch in den Irak geflohen sind und da unter ganz anderen Umständen, auch unter ganz anderen finanziellen Umständen da die Hilfe leisten.
Wie ist denn Ihr Eindruck jetzt nach der Reise? Hat das geklappt? Das heißt, dass Sie die Reisegruppe wirklich dafür sensibilisieren konnten?
Ja, also mein Eindruck war das auf alle Fälle. Ich glaube auch Markus Hamann hat es gerade bestätigt, dass es für viele von den Kolleginnen und Kollegen, die mit waren, doch ein sehr eindrückliches Erlebnis war, zu sehen, wie dort gearbeitet wird, wie auch dieser Caritas-Geist da vorhanden ist. Also es ist wirklich auch dieses Gefühl, dass man sich als große Familie fühlt, wenn man in ein ganz anderes Land kommt, in dem man vorher noch nie war und mit den Menschen da auf die Menschen trifft, die ja auch Caritas auf auf ihrem T-Shirt, auf ihrer Weste stehen haben und für die Caritas arbeiten und diesen besonderen Geist ausstrahlen. Und ja, man sieht auch, unter welchen Umständen die arbeiten. Ja? Es gibt keine staatliche Finanzierung, wie das hier ist. Also das muss wirklich auch ganz, ganz hart erarbeitet werden, die Gelder, mit denen die Kolleginnen und Kollegen da die Hilfe umsetzen können.
Gab es für Sie ein persönliches Highlight dieser Reise?
Also ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich war das letzte Mal vor 4 Jahren in Jordanien. Da war der Syrienkrieg ja gerade 2 Jahre alt. Jetzt sind wir im 7. Jahr. Also ich war sehr davon beeindruckt, mit wie viel Engagement und ja, großem Einsatz, die vor allen Dingen die Kolleginnen da noch vor Ort arbeiten und immer weiter daran arbeiten, ja, den Flüchtlingen eine Perspektive zu bieten, ihnen das Leben zu erleichtern, ohne quasi jetzt erschöpft zu sein oder hoffnungslos zu sein. Denn Perspektivlosigkeit ist für viele Flüchtlinge ein ganz, ganz großes Problem. Und ja, auch die Menschen, die Jordanier selber, wissen natürlich nicht, wie es weitergeht, ja, wie sich die Lage in Syrien entwickeln wird, wie sie langfristig auch mit den Flüchtlingen umgehen können. Es ist eine sehr, sehr große Belastung für dieses Land Jordanien, die vielen Flüchtlinge, die im Land leben. Aber gleichzeitig, Markus Hamann hat es ja auch schon mehrfach erwähnt, ist die Gastfreundschaft und die Hilfsbereitschaft immer noch sehr, sehr groß. Und ich war sehr, sehr beeindruckt davon, wie gut und mit was für einer Energie die das auch weiterhin machen und diese Hilfe leisten.
Markus Hamann hört ja jetzt auch zu. Wäre das eben auch Ihr Eindruck? Also war das Ihr Eindruck, dieses ganz besondere Miteinander arbeiten, aber auch mit so einer ganz großen Motivation, wie es gerade Frau ten Boelen geschildert hat?
Ja, das war auch genau mein Eindruck. Also gerade vor dem Hintergrund, dass diese Krise ja nun schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, andauert. Ich will noch eine Sache ergänzen zu den Flüchtlingen, die in Jordanien jetzt leben, die erstmal Ruhe und Sicherheit haben als Familie, als kleine Familie, die aber natürlich häufig noch um ihre Eltern, um Geschwister bangen, die entweder noch in Syrien leben oder auch schon weitergereist sind in den Libanon oder nach Europa, wo häufig der Kontakt auch abgebrochen ist. Also die Sicherheit, die Jordanien den Menschen bietet, ist das eine, und das ist auch toll zu sehen, wie das dort funktioniert. Die Unsicherheit, die diese Menschen weiterhin begleitet, ist so das andere, was auch in den Caritas-Zentren aufgefangen werden muss zum Teil.
Die Reise nach Jordanien erfolgte ja im Rahmen der Caritas-Kampagne 2017, Zusammen sind wir Heimat. Inwiefern ist das denn auch ein Leitmotto von Caritas International, Frau ten Boelen?
Ja, wir arbeiten ja jetzt in diesem Jahr in dem Deutschen Caritas-Verband sehr am Thema Integration. Das Thema ist Zusammenleben in Vielfalt. Wir wollen das muss man einüben. Ja, es ist eine Auseinandersetzung darüber, wie es gelingen kann. Und in vielen Ländern, in denen wir arbeiten, ist das Alltag. Ja, da müssen sich diese Fragen ganz anders stellen. Ja. In vielen Ländern leben Flüchtlinge. Das ist jetzt nicht nur im Nahen Osten so, das ist zum Beispiel in Kenia so, aber auch im weiteren asiatischen Raum, in Kolumbien zum Beispiel. Alle müssen gucken, es gibt immer wieder Flüchtlingsbewegungen, alle müssen gucken, wie sie mit diesen Menschen, die ja gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben worden sind, umgehen können, wie sie integrieren können, wie sie unterstützen können, um sich ein neues Leben aufzubauen. Denn darum geht es ja, diese Mitmenschlichkeit und dieses gute Zusammenleben, gerade für Menschen, die halt auch Schlimmes erfahren haben und nicht freiwillig gekommen sind. Das begegnet uns in unserer Arbeit immer wieder in ganz, ganz vielen Ländern auf der Welt.
Jetzt arbeiten Sie als Caritas International ja viel zusammen mit Partnerorganisationen wie Ordensgemeinschaften, Pfarrgemeinden, Nichtregierungsorganisationen auch und staatlichen Stellen. Wie funktioniert denn diese Zusammenarbeit beispielsweise in Jordanien?
Also unsere Hauptpartnerorganisationen sind die Caritas-Organisationen weltweit. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, es gibt 160 Organisationen auf der ganzen Welt. Das sind erstmal unsere Hauptansprechpartner. Je nachdem, es gibt in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich starke Caritas-Organisationen. In muslimischen Kontexten kann es manchmal sein, dass die christlichen Caritas-Organisationen nicht so stark sind. In Jordanien ist sie sehr, sehr stark. Es ist eine der wichtigsten Hilfsorganisationen, obwohl es in Jordanien nur 3% Christen gibt. Aber die Caritas hat sich einfach dazu einem wichtigen Player entwickelt und das macht es für uns dann sehr leicht, weil wir da einen sehr guten Partner haben. In anderen Ländern, wenn es keine Caritas-Organisation gibt oder die Caritas-Organisationen so klein sind, dass wir nicht die gesamte Hilfe mit ihnen leisten können, suchen wir uns andere Partner. Das können kirchliche Partner sein, das können aber auch weltliche Partnerorganisationen sein. Es gibt ja fast allen Ländern Nichtregierungsorganisationen, die teilweise wirklich hervorragende Arbeit leisten und mit denen arbeiten wir zusammen.
Inwiefern motiviert Sie denn persönlich so eine Reise dann noch einmal mehr für Caritas International zu arbeiten?
Also es ist immer wieder ganz toll zu sehen, ja, mit welchem Einsatz, mit welchem Engagement die Kolleginnen und Kollegen vor Ort arbeiten. Es ist wirklich toll, immer dieses Gefühl zu haben, Teil dieser großen Familie auch zu sein, der Caritas-Familie. Also man ist sich doch sehr, sehr schnell, sehr nah, wenn man auf die Kollegen trifft in den unterschiedlichen Ländern. Und wir alle wissen, dass wir aus der gleichen Motivation heraus arbeiten, dass wir am gleichen Ziel arbeiten, die Welt für bedürftige Menschen besser zu machen und ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und ja, es ist wirklich doch sehr motivierend und macht immer wieder sehr viel Spaß, auf Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen zu treffen, die aber von der Inspiration, von der Motivation einem doch sehr nahe sind.
Herzlichen Dank, Linda ten Bohlen, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit von Caritas International.
Tschüss.
Danke. Und schönen Gruß nach Freiburg. Vielen Dank.
Ja, Dankeschön. Tschüss.
Domradio weltweit.
Domradio weltweit. Bei mir zu Gast ist immer noch Markus Hamann, Pressesprecher des Diözesan Caritas-Verbands für das Erzbistum Köln. Ich habe Ihren Reiseplan gelesen, Herr Hamann, und da stand drin, Besuch eines Mosaik-Workshops für Irak-Flüchtlinge in Madaba. Das klingt ungewöhnlich. Was wird da genau gemacht?
Ja, ich fange mal mit Madaba an. Madaba ist eine für ihre Mosaike sehr berühmte Stadt im Nahen Osten. Es gibt in Madaba die älteste noch erhaltene kartografische Darstellung des sogenannten Heiligen Landes, also mit Jerusalem und anderen Städten. Und zwar ist es ein Mosaik mit, ich glaube, an die 2 Millionen Einzelteilen aus dem 6. Jahrhundert. Das hat man irgendwann in einer christlichen Kirche wiederentdeckt. Ist ein absoluter touristischer Anziehungspunkt, nur dass sich eben jetzt in Krisenzeiten gar nicht mehr so viele Touristen dahin verirren. Dieses Mosaik hat den Ruf von Madaba als Mosaikstadt mitbegründet. Es gibt neben diesem berühmten Mosaik auch noch weitere und das hat die Caritas und Partnerorganisationen veranlasst, dieses Feld noch etwas weiter auszubauen. Flüchtlinge stellen selbst Mosaike her, werden dafür bezahlt. Das geschieht in sogenannten Cash-for-Work-Programmen, also bekommen etwas Geld für den Lebensunterhalt, fertigen Mosaike, das haben wir uns auch angeguckt und die werden hoffentlich irgendwann auch mal an Touristen wieder verkauft, die in diese wirklich alteingesessene, berühmte Stadt kommen.
Ist aber ein Projekt speziell wirklich für Flüchtlinge aus dem Irak?
Ja, hauptsächlich für Flüchtlinge aus dem Irak. Es waren, glaube ich, auch Flüchtlinge aus Syrien dabei, also Flüchtlinge, die da in der unmittelbaren Umgebung auch leben.
Du hast eine irakische Krankenschwester auch getroffen, Ayman. Stell uns die doch mal bitte ein bisschen vor, weil ich glaube, diese Begegnung hat dich schon ziemlich beeindruckt.
Ja, Ayman, eine 26- oder 27-jährige junge Frau, dreifache Mutter aus Mosul im Norden des Iraks. Sie hat uns erzählt, dass sie vor 4 oder 5 Jahren, ich meine vor 4 oder 5 Jahren geflohen ist, wohl kurz bevor der IS ihr Dorf bei Mosul eingenommen hat. Sie hat es dann über ein Camp in Jordanien eben nach Amman geschafft. Also sie lebte nicht in Madaba, in der Mosaikstadt, sondern in Amman, in der Hauptstadt. Und sie arbeitete in einem Zentrum im Stadtteil Hashmi von Amman, in dem man sich speziell um irakische Flüchtlinge kümmerte. Sie kannte eben ihre Landsleute, sie sprach deren Sprache und hat als Krankenschwester dort ausgeholfen. Wir haben sie getroffen, uns mit ihr länger ausgetauscht. Sie hat uns erzählt, wie schlimm die Situation für Christen, insbesondere im Irak, inzwischen ist. Also es gibt faktisch kaum noch welche in Mosul, wo es bis vor einigen Jahren noch eine stattliche Christengemeinde gab. Die sind inzwischen alle geflohen und auch sie lebte in Amman. Und wir haben sie dann ganz am Ende des Gesprächs gefragt, wo sie denn ihre Perspektive sieht. Diese Perspektive lag ganz klar nicht im Irak. Also sie glaubte auch nicht daran, dass da so schnell wieder Frieden einkehren würde. Und sie hatte sich eigentlich schon damit arrangiert, in Jordanien zu bleiben, hätte sich das für ihre Familie auch gut vorstellen können, bis sie irgendwann von einem Projekt oder von einem Programm, genauer gesagt, der australischen Botschaft hörte, die 500 Visa für Flüchtlinge aus dem Irak ausgestellt hat. Und sie hat sich dann auf gut Glück beworben und hatte jetzt wirklich das Glück, dass sie mit ihrer Familie Visa bekommen hat für Australien. Und als sie uns das so erzählte, sagte sie, das ist eigentlich alles in trockenen Tüchern. Sie wartet im Grunde nur noch darauf, dass die Flugtickets ausgestellt werden.
Also eine richtig gute Begegnung.
Glückliche Geschichte.
Genau, ja. Eine glückliche Geschichte, von der man erstmal so nicht ausgeht.
Genau.
Aber hatte genug schon erlebt in ihrem Leben, was nicht so glücklich war.
So ist es.
Herzlichen Dank. Bis dahin. Wir werden uns gleich in der nächsten halben Stunde weiter unterhalten über andere Projekte und natürlich auch über die Felsenstadt Petra, hier in Domradio weltweit. Domradio weltweit. Bei mir zu Gast ist Markus Hamann, Pressesprecher des Diözesan Caritas-Verbands für das Erzbistum Köln, der vor gut einem Monat in Jordanien war, eine Woche lang. Herr Hamann, Jordanien nicht so im Fokus, haben wir schon darüber gesprochen, wie jetzt Syrien oder Israel. Dennoch, Sie haben es mal angesprochen, ein eher sicheres Land, aber was bedeutet das konkret? Denn es gibt ja auch eine Warnung schon auch des Auswärtigen Amtes für Jordanien.
Ja, die Warnung des Auswärtigen Amtes betrifft vor allen Dingen die Grenzregionen zu Syrien und zum Irak, was ja erstmal nicht verwundert. In beiden Ländern ist Krieg oder zumindest eine große Krise. Außerdem heißt es da, große Ansammlungen zu vermeiden. Also es gibt auch in Jordanien offensichtlich immer wieder bestimmte Proteste von Bevölkerungsgruppen, aber nicht so sehr gegen die Flüchtlinge oder gegen die Gäste, sondern sind einfach unterschiedliche Gruppen im Land, die für ihre Rechte zum Beispiel auf die Straße gehen. Also darauf bezogen sich diese Warnungen. Wir haben uns sehr sicher gefühlt in Jordanien, sowohl in der Hauptstadt als auch bei den Reisen durchs Land. Das lag sicher auch daran, dass wir gut begleitet und betreut wurden. Wir hatten immer Mitarbeiter der Caritas Jordanien dabei, die sich im Land auskannten, die für uns übersetzt haben und die auch sicherlich wussten, wann wir wohin fahren konnten und welche Regionen wir vielleicht lieber meiden sollten.
Und auch keine sichtbare Polizei oder sogar Militärpräsenz, wie man das in Israel ja oft hat zum Beispiel.
Ja, nicht so dominant wie zum Beispiel in Israel, aber natürlich sah man auch Militär und Polizei erst recht vor Botschaften oder vor öffentlichen Gebäuden, also die amerikanische Botschaft war natürlich hermetisch abgeriegelt. Wir sind auch in die Nähe der syrischen Grenze gefahren. Wir waren ungefähr 7-8 Kilometer vor der Grenze, haben da ein Projekt besucht in der Stadt Ramta. Wir haben uns da nicht unsicher gefühlt. Man merkte aber schon, dass die Caritas-Einrichtung dort etwas besser gesichert war. Hinter Mauern, hinter Stacheldraht und NATO-Draht. Wir waren noch angehalten, möglichst diese Einrichtung nicht zu verlassen, um da nicht durch das Dorf zu laufen. Trotzdem haben wir uns zu keinem Zeitpunkt bedroht oder unsicher gefühlt. Wir haben jetzt den Krieg oder auch die Grenzanlagen nicht gesehen.
Sie hatten viele Begegnungen vor Ort, haben viele Gespräche geführt, viele Interviews, unter anderem auch eins mit Jamil Nimri. Der war Parlamentarier und ist selber Journalist. Das war ein, wie Journalisten sagen, Hintergrundgespräch. Dürfen Sie trotzdem was davon erzählen?
Ja, das können wir schon machen. Das war so eine Mischung aus Pressegespräch und Hintergrundgespräch. Ein Kenner seines Landes war lange im Parlament und ist jetzt noch Kolumnist einer großen, ich glaube sogar der größten Tageszeitung und konnte uns ziemlich genau beschreiben, wie es vor allen Dingen politisch in Jordanien aussieht.
Wie denn?
Jordanien ist sicher, das hat er auch so bestätigt. Er hat dem Militär zum Beispiel auch eine gute Arbeit bescheinigt, aber in dem Maße, in dem zum Beispiel der Islamische Staat aus Syrien und dem Irak verdrängt wird, wächst in Jordanien die Sorge, dass sich irgendwann dieses Problem eben auch auf Jordanien ausweiten könnte. Eine andere Sache ist, dass natürlich der IS Flüchtlinge vor sich hertreibt, die irgendwann auch noch nach Jordanien kommen könnten. Die Grenzen sind offiziell zwar geschlossen, aber das hindert natürlich viele Menschen nicht dran, trotzdem noch irgendwie über die Grenze zu kommen. Und er war sich sehr unsicher, wie sich die Situation in den nächsten Jahren entwickeln könnte in Jordanien, wenn denn Jordanien nicht massiv Hilfe aus dem Ausland bekommt. Technische Hilfe zum Beispiel bei der Grenzsicherung, aber auch beim Bau von Wohnungen, bei der Aufbereitung von Energie und Wasser.
Hat er da auch Deutschland angesprochen? Also wie aktiv ist Deutschland da konkret?
Ja, die Europäische Union, die westlichen okay. Länder waren sein Adressat. Nach seiner Argumentation nimmt Jordanien eben den westlichen Ländern viel der Verantwortung ab, indem es dazu beiträgt, die Flüchtlinge in Jordanien selbst zu halten. Viele wollen ja auch da bleiben, solange sie für sich eine Perspektive in Jordanien sehen, sind nicht unbedingt auf dem Sprung nach Europa, wenn es aber in Jordanien selbst keine Perspektive gibt, weil die Mieten so sehr steigen, weil das Wasser immer knapper wird, dann werden sich wahrscheinlich viele Menschen auch noch auf den Weg machen nach Europa. Seine große Sorge, und das brachte auch der Direktor der Caritas zum Ausdruck, ist die, dass in Jordanien am Ende die eher Armen, vielleicht auch die Extremisten übrig bleiben, die dann für den Wiederaufbau von Irak und Syrien da sind, dass aber diejenigen, die sich es leisten können, abhauen, weiterziehen nach Europa.
Sagt Markus Hamann, der dann zum Schluss der Reise so ein bisschen Eigenplan hatte und nicht dem eigentlichen Plan der Reise gefolgt ist. Er ist nämlich nach Petra gefahren. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Darüber reden wir gleich hier im Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
Domradio weltweit. Petra. Oder Petra. Wie wird es jetzt wirklich ausgesprochen? Die meisten sagen Petra, aber es gibt einige, die es auch unter Petra kennen. Das ist einer der Orte, wo viele Menschen sagen, den muss ich einmal im Leben gesehen haben. Vor allen Dingen eben diese antike Felsenstadt Petra. Sie war einst die Hauptstadt des Reiches der Nabatäer und ist inzwischen in der Liste des UNESCO-Welterbes, auch wegen ihrer prächtigen Grabtempel. Mein Studiogast Markus Hamann hat zum Schluss die Option genutzt, die es dann glaube ich doch gab, sich gegen den eigentlichen Reiseplan zu entscheiden. Was hätten eigentlich da gestanden auf dem Reiseplan?
Das Tote Meer stand eigentlich auf dem Plan. Eine Gruppe von uns ist auch dahin gefahren, aber wir haben uns dann auch eben gedacht, wir müssen diesen Ort Petra einmal gesehen haben, haben uns zu dritt ein Auto gemietet und sind etwa 250 Kilometer nach Petra gefahren.
Wie war es denn?
Fantastisch. Also für alle, die Petra jetzt nicht gleich auf dem Schirm haben. Vielleicht haben Sie den Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gesehen. Da spielt nämlich das Schatzhaus, das ist ja im Grunde das berühmteste Gebäude oder die berühmteste Fassade in Petra eine Rolle. Da liegt der Heilige Gral. So, und nicht ganz umsonst taucht diese Fassade in diesem Film auf. Petra ist eine sagenhafte Stadt, erst vor gut 200 Jahren wiederentdeckt worden, obwohl 2000 Jahre alt, aber so gut gesichert und abgeschirmt in einem großen Sandsteingebirge, dass man einfach viele Jahrhunderte lang von Petra nichts mehr wusste oder Petra nicht mehr gesehen hatte.
Jetzt müssen wir noch mal kurz erklären, bevor hier gleich angerufen wird. Indiana Jones, da liegt der Heilige Gral. Man kann jetzt sagen, da soll er liegen, oder hast du ihn gesehen?
Da liegt er. Ich habe ihn nicht gesehen. In Petra wird er auch nicht liegen. Okay. Oder wenn, ist er von Grabräubern in den letzten Jahrhunderten geplündert worden.
Aber es ist ja eine relativ große Anlage, richtig?
Eine Anlage, für die man eigentlich 3 bis 4 Tage Zeit braucht, wenn man da einigermaßen gemächlich durchziehen wollte. Wir waren etwa einen halben Tag da, sind morgens hingefahren und abends wieder zurück. Man kann sich das so vorstellen, dass man langsam in eine Schlucht hineinwandert, in der die Gänge immer enger werden und die Felsen immer höher, bis zu 70 bis 80 Meter hoch. Man geht 1 bis 2 Kilometer, ehe man wirklich in dieser alten Felsenstadt ist und plötzlich eben vor diesem Schatzhaus, vor dieser markanten Fassade steht.
Mhm. Aber auch ein riesiger Touristenmagnet, war da viel los?
Es füllte sich am Mittag, als wir morgens da waren, noch gar nicht. Was mir auch auffiel, ist, wir haben im Grunde keine Deutschen gesehen. Sonst sieht man ja eigentlich an allen Welterbestätten dieser Welt deutsche Touristen. Es waren sicherlich welche da, aber es fiel uns nicht auf. Es waren viele Touristen aus den Golfstaaten da, auch Europäer, auch Amerikaner. Und es wurde auch relativ voll zur Mittagszeit, aber in der Hochphase vor dem Syrienkrieg war die Zahl der Touristen wahrscheinlich noch viel höher dort.
Was war für Sie das Beeindruckendste an dieser Felsenstadt Petra?
Zu wissen, dass es ein Volk gab, ein arabisches Volk, die Nabatäer, das vor über 2000 Jahren in der Lage war, eine Felsenstadt in dieser Größe, in dieser Ausdehnung zu bauen, die immer noch sagenhaft gut erhalten ist, das muss man auch sagen. Also es gibt dort ja, eine Art Amphitheater. Es gibt dort Grabkammern. Es gibt dort ganz normale Steinhöhlen, in denen auch bis vor 30 Jahren noch Beduinen gelebt haben, die dann, als die ganze Stadt Welterbe wurde, dort vertrieben wurden und jetzt woanders leben müssen. Also das war schon sehr beeindruckend. Petra lag damals an einer an einem viel genutzten Karawanenweg, der dann von den Römern später erst umgeleitet wurde. Das hat dann Petra in die Bedeutungslosigkeit geführt im 3. oder 4. Jahrhundert. Aber bis dahin war Petra ein zentraler Ort im Nahen Osten.
Der Ausflug dahin markierte so den Endpunkt ihrer Reise nach Jordanien. Als sie dann im Flugzeug nach Deutschland saßen, was ist ihnen da durch den Kopf gegangen auf dem Rückweg? Außer, dass sie sich auf ihre Frau und ihre Kinder natürlich gefreut haben.
Also ich habe auch während der Reise immer schon mal wieder gedacht, warum habe ich so wenig von Jordanien erfahren? Also wir sprachen über die Mosaikstadt Madaba, über Petra, über diesen berühmten Mount Nebo, von dem aus wir ins Westjordanland geguckt haben. Also wirklich bedeutende, historisch bedeutende, auch biblisch bedeutende Städten überall in diesem Land, von denen wir jetzt vielleicht mal gehört hatten, aber mehr auch nicht wussten. Also Jordanien haben wirklich viele nicht auf dem Schirm, weil die Schlagzeilen eben die Krisen und Kriegsländer im Umfeld machen.
Herzlichen Dank, Markus Hamann, Pressesprecher des Diözesan Caritas-Verbands für das Erzbistum Köln. Vielen Dank für diese 2 Stunden, für ganz tolle Einblicke in ein Land, aber vor allen Dingen für die Probleme auch der Menschen. Die Flüchtlingsproblematik haben wir angesprochen. Wir sind eine ganze Menge schlauer und wissen mehr über Jordanien. Vielen Dank dafür.
Das freut mich. Dankeschön.
Tschüss.